Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich habe heute Benjamin Udaniel zu Gast. Benjamin ist selbstständiger Online-Marketer, der mit seinem Partner Fabian Jeckert schon immer remote arbeitet. Die beiden sprechen außerdem im Content Performance Podcast über Online-Marketing. Wir sprechen heute darüber, wie Firmen, deren zentrale Vertriebssäule Messen sind, ihr Marketing in Zeiten von Corona digital abbilden können. Herzlich willkommen, Benjamin. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr. Ja, wie bin ich dahin gekommen? Ich bin eigentlich ausgebildeter Redakteur und ich sage mal Content-Mensch und bin aber schon vor 10 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und bin dann ins sozusagen in die Online-Welt eingetaucht. Und ja, mit dem Fabian, den kenne ich schon ewig und das ist der Techie von uns beiden und ich bin der, der sich um alle Content-Themen kümmert. Ja, und zusammen betreuen wir Kunden aus dem Mittelstand, viel B2B, querbeet durch alle Branchen. Ja, und was unser Herzensthema ist, echt unser Podcast, unser Content Performance Podcast. Und wir sind ja sozusagen Podcast-Kollegen, wir zwei. Und ist eine super spannende, haben wir einfach eine super spannende Hörerschaft, querbeet aus dem Marketing viel. Ja, und so ist sozusagen, so arbeite ich jeden Tag und wir arbeiten jeden Tag auch remote. Der Fabian ist 200 Kilometer entfernt von mir. Und sehr spannend, was sich jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise auch alles entwickelt, wie schnell, mein Eindruck ist, dass Corona sich wirklich, ja, wirkt wie ein Beschleuniger für alle Digitalisierungsthemen, sei es Remote-Arbeit, sei es das ganze Thema Online-Marketing und in vielen weiteren, auf vielen weiteren Ebenen. Da freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen.
Ja, da freue ich mich auch sehr. Und ja, da bin ich ja absolut deiner Meinung. Jetzt würde mich an der Stelle noch interessieren, wie genau arbeitet ihr denn remote? Welches Setup habt ihr? Welche Tools nutzt ihr? Wie funktioniert das? Wie sieht euer Remote-Alltag aus?
Ja, also wir haben eigentlich ein ganz schmales, aber sehr effektives Remote-Set, würde ich sagen. Wir arbeiten von den Tools her mit Zoom. Auch mit allen unseren Kunden arbeiten wir oft über Zoom. Und wir haben Slack als Chatprogramm. Das wird jetzt, das ist ja im Moment sehr prominent. Die Bundesregierung hat gerade über Slack einen Hackathon organisiert mit mehreren zehntausenden Teilnehmern. Und da haben wir Kundenkanäle, über die, wo wir sozusagen uns austauschen oder auch über unseren Podcast. Ja, dann haben wir noch ein Mindmap-Tool, wo wir unsere ganzen Mindmaps machen. Und dann haben wir noch Google Docs. Das sind so unsere, eigentlich braucht man gar nicht so viele Tools. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so das Hexenwerk, sich da was aufzubauen. Ja, man sagt, also total oft läuft unsere praktische Arbeit so ab, dass einer macht eine Mindmap, wirft die in Slack rein, wir telefonieren. So, das ist, dafür muss man nicht in einem Büro sitzen. Und das finde ich jetzt sehr spannend, wie es sich gerade entwickelt. Das merken ja gerade ganz viele Unternehmen, dass man so eine Basis-Remote-Arbeit sehr schnell aufsetzen kann. Und wir haben noch eine Cloud, muss man dazu auch noch sagen, wo wir alle unsere Daten haben. Daran hakt es ja auch bei vielen Unternehmen. Wenn man natürlich alles nur auf seinen stationären Rechnern hat, dann wird es sehr schwierig, wenn man dann auf einmal über Wochen zu Hause sitzt.
Wie gut sind denn deiner Meinung nach deutsche Unternehmen auf Remote-Arbeit eingestellt?
Ja, vielleicht nochmal kurz ab. Wir sprechen ja jetzt hier in Zeiten von Corona. Ich glaube, kurzfristig gibt es erstmal eine ganze Reihe von existenziellen Problemen, mit denen echt viele Unternehmen jetzt gerade kämpfen. Also zum einen, was die Gesundheit angeht aller Menschen, aber auch viele Unternehmen sind ja gerade damit beschäftigt, ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern. Und das, glaube ich, ist auch kurzfristig jetzt erstmal das drängendste Problem. Wenn du pleite bist, kannst du auch nicht mehr remote arbeiten. Und das ist sozusagen jetzt erstmal das große Thema. Ja, aber spannend ist jetzt, wie sich dieses ganze Thema Remote-Arbeit ja generell entwickelt. Und auf deine Frage jetzt nochmal bezogen, ja, wie sind Unternehmen aufgestellt? Es kommt natürlich auch darauf an, wenn du im produzierenden Gewerbe tätig bist, dann brauchst du immer Leute, die an den Maschinen stehen. Ja, wenn du Bäcker bist oder einen Gastronomiebetrieb hast, dann kannst du nicht sagen, wir arbeiten remote. Ich denke, worüber wir uns unterhalten, das sind die Wissensarbeiter. Das sind die Fachkräfte, die wirklich sowieso am Rechner sitzen und da arbeiten. Und die könnten theoretisch zu 100% remote arbeiten. Und das findet ja auch in vielen Unternehmen auch schon statt. Also in den großen Konzernen findet es sowieso statt, bei Mittelständlern auch. Mein Eindruck ist, es ist ein bisschen wie mit dem ganzen Thema Online-Marketing auch. Bei vielen gibt es so Bruchstücke, so einzelne Bausteine, was man schon mal ausprobiert hat, wo man schon mal so ein bisschen was gemacht hat. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie schnell kann ich daraus mir wirklich ein funktionierendes System zusammensetzen? Ja, und jedes Unternehmen, das da natürlich schon mehr ausprobiert hat, ist da einfach besser aufgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Und letztlich ist die Remote-Arbeit ja auch eine Art und Weise, wie man jetzt die Wirtschaftlichkeit der Unternehmer noch irgendwie aufrechterhalten kann.
Es geht ja gar nicht anders, ne? Also finde ich auch, das ist auch, finde ich, der Unterschied zu vorher, ja? Also vorher war das vielleicht, ja, wenn dann mal jemand zu Hause arbeiten will oder man sagt, ja, es gibt auch mal welche, die möchten im Homeoffice arbeiten, weil sie vielleicht nicht vielleicht wenigstens mal einen Tag in der Woche nicht im Stau stehen wollen, ja? Also alle stehen hier jeden Morgen im Stau. Das ist ja so ein Treiber gewesen und jetzt dreht sich das aber und man sagt, ja, wir haben jetzt nicht 5% unserer Mitarbeiter im Homeoffice oder 10, sondern 100 und auch nicht nur einen Tag, sondern über Wochen.
Und auch nicht die Mitarbeiter, die fordern, sondern die Unternehmen, die gezwungen werden, um ihr eigenes wirtschaftliches Überleben überhaupt zu sichern.
Genau, auf einmal dreht es sich auch um und es ist nicht mehr, wie du sagst, was vielleicht eine Fachkraft gerne einfordert oder jemand, der in Teilzeit arbeitet, sondern die sind gezwungen. Und was ich auch so aus einer größeren Perspektive, du beschäftigst dich ja auch mit den digitalen Nomaden, was ich einfach super spannend finde, vor 10, 12 Jahren gab es so diese Diskussion mit der digitalen Bohème von Sascha Lobo damals, der Autor, der gesagt hat, ja, da sitzen jetzt die Leute in Cafés in Berlin und das sind die Querköpfe der Gesellschaft und die arbeiten ganz frei. Und dann ist das irgendwann übergeschwappt, gab es die Diskussion mit den digitalen Nomaden, das sind ja letzten Endes alle Aussteiger, die auf Bali am Strand sitzen und da ihren Online-Shop managen, sage ich jetzt mal so vereinfacht. Und jetzt sind das sozusagen von den Querköpfen und den Aussteigern der Gesellschaft, rutscht dieses Thema Remote-Arbeit in die gesamte Wirtschaft rein. Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Entwicklung, dass es sozusagen sich innerhalb kürzester Zeit auf einmal komplett ausbreitet.
Ja, mit dem Unterschied, dass die Leute nicht mehr in Cafés und an hippen Orten arbeiten, sondern tatsächlich in der heimischen Küche jetzt.
Genau, und die Kinder sind vielleicht im Garten gerade oder machen auch gerade ihre Hausaufgaben, die sie von ihrer Lehrerin über E-Mail zugeschickt bekommen haben. Ja, und die Eltern sitzen dann am Rechner, am Küchentisch, am Laptop.
Ja, worauf sollen denn Unternehmen jetzt besonders achten, wenn sie auf dezentral umstellen, deiner Erfahrung nach? Also auch hinsichtlich Infrastruktur, der Tools haben wir schon ganz kurz angesprochen, aber vor allem auch, was die Organisationsstrukturen und die Kommunikation angeht. Was kannst du denn da auch aus deiner eigenen Erfahrung noch mit berichten?
Also über so die Tools haben wir schon so grob gesprochen. Mhm. Ich finde nach wie vor, das persönliche Gespräch ist sehr viel wert, ja. Mhm. Also auch so ein Slack-Channel, wenn man mal so miteinander chattet, ist jetzt einfach mal ein praktischer Tipp. Dann hat man auch immer wieder Situationen, wo man sagt, verstehe ich nicht. Was meint er jetzt damit?
Und dann am besten zum Hörer greifen.
Wenn man das Gefühl mal 5 Sekunden hat oder man fängt an, sich zu ärgern und schreibt dann auch irgendeinen Mist in den Chat rein, ja, dann macht es wirklich Sinn, einfach mal zum Telefon zu greifen und zu telefonieren. Das ist sehr viel einfacher. Man muss jetzt nicht auch alles über Chat oder sonst irgendwas regeln. Und auch eine Videokonferenz, das ist natürlich schon was anderes, wenn man an der Kaffeemaschine steht und sich gerade persönlich unterhält und dann auf eine Idee kommt. Das muss man sich irgendwie versuchen zu erhalten, auch über die digitalen Kanäle. Das finde ich so im praktischen Alltag echt wichtig.
Wie macht ihr das?
Ja, so wie ich es gerade beschrieben habe. Wenn irgendwie was quer liegt oder man hat irgendwie, denkt sich, da müssen wir jetzt irgendwie...
Ich meinte jetzt die Ideen, die an der Kaffeemaschine entstehen. Also die habt ihr ja auch in eurer täglichen Praxis nicht.
Ja, also was ich wirklich mache, ist, wir arbeiten ganz viel mit Mindmaps. Wir sind total die Mindmapper. Gedanken in eine Mindmap kippen, in den Chat reinwerfen und sagen, darüber würde ich gerne mal sprechen. Und dass man sich versucht, das so zu erhalten. Ja, und Das sind so jetzt so ein ganz praktischer Tipp. Also man braucht die richtige Infrastruktur, die jetzt sehr schnell aufzubauen. In manchen Dingen geht's. Es gibt auch viele Software-as-a-Service-Anbieter. Ja, jetzt sofort alles in die Cloud zu werfen innerhalb von ein paar Tagen, das ist natürlich eine ganz schöne Forderung. Ja. Also das ist echt schwierig, glaube ich. Aber Zoom oder Slack sich mal auszuprobieren, das merken jetzt ganz, ganz viele, dass es sofort klappt. Man braucht aber auch, finde ich, die richtige Führungskultur, die man auch, wenn alle dezentral arbeiten, wenn alle eigenverantwortlich arbeiten, dann wäre meine These, dass der so ein traditioneller hierarchischer Führungsstil, der hat damit ganz schöne Probleme.
Was kann so eine Führungskraft jetzt tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt seit 30 Jahren sehr streng hierarchisch meine Firma führe, dann habe ich, glaube ich, dann weiß ich nicht, ob man das einfach so sich so switchen kann. Ja, ich bin auch kein Führungskräftecoach. Ich bin selber Ende 30. Ich bin eher das moderne Arbeiten gewöhnt, wie viele andere ja auch. Mhm. Und das heißt für mich Fokus auf die Ergebnisse und nicht auf die Arbeitszeit, die man sitzt. Viele haben ja jetzt auch schon Vertrauensarbeitszeit. Das sind auch alles Dinge, die sind nicht neu, aber die geraten jetzt. Bekommen die ganz neuen Schwung. Ja, und Fokus auf Ergebnisse. Ich finde auch über digitale Kanäle, man kann auch sich einen gemeinsamen Kalender einrichten und sagen, ich arbeite jetzt heute daran. Agile Methoden sind jetzt auch was, worüber du ja auch in deinem Podcast auch, sag ich mal, was du thematisierst. Das sind jetzt genau die Tools und die Methoden, die man braucht.
Definitiv.
Und die Kontrolle ist ja nach wie vor gegeben. Es ist ja nicht so, wenn man jetzt sagt, Homeoffice war bei uns jetzt immer so, wenn man sich ausruhen will, dann wird es echt schwierig. Aber wenn die Leute schon vorher gesagt haben, im Homeoffice, was ich auch oft gehört habe, ist, dass viele gesagt haben, im Homeoffice bin ich echt produktiv. Ja, weil da werde ich nicht so viel gestört. Da kann ich wirklich was wegarbeiten. Und ja, wenn man dann mal eine Woche im Homeoffice ist oder zwei Wochen, vielleicht kann man dann auch wirklich viel wegarbeiten.
Definitiv. Wie kann man denn motiviert bleiben im Homeoffice?
Ach, da fragst du den Falschen. Also ich gehe morgens ins Büro und habe 1000 Ideen im Kopf und muss mich dann zusammenreißen, dass ich nicht an allen Dingen gleichzeitig arbeite, sondern das abarbeite. Ich bin, von meinem Naturell her, bin ich jemand, der einfach wahnsinnig gerne arbeitet. Und das geht, glaube ich, ziemlich vielen so. Wenn man aber natürlich auch da es immer gewöhnt ist, getrieben zu werden, dann ist es natürlich jetzt eine ganz schöne Herausforderung, am Ball zu bleiben. Vielleicht ist das auch eine Aufgabe von Führungskräften, die ihre Mitarbeiter da richtig zu steuern und richtig zu motivieren.
Was ist denn deiner Meinung nach richtig zu steuern? Also was können Führungskräfte da tun?
Ja, wie gesagt, ich bin kein Führungskräfte-Coach. Ich finde, ich bin ein großer Fan von Jürgen Klopp, ja, der Trainer von Liverpool, der seine Spieler so sehr abholt und so sehr motiviert, dass die einfach mit wahnsinnig viel Power und Energie arbeiten. Ich höre mir immer an, was Jürgen Klopp sagt und denke mir, ja, mit der Einstellung sollte eigentlich jeder arbeiten. Und von daher, vielleicht kriegst du ja mal den Jürgen Klopp in deinem Podcast. Mhm. Der kann dir wahrscheinlich mehr erzählen darüber, wie man junge Menschen motiviert.
Dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick nach extern. Was ist, wenn eine zentrale Säule des Marketings Veranstaltungen und Messen sind, statt überwiegend Online-Marketing? Wie kann man das jetzt nun im Eiltempo ausbauen, das Online-Marketing?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist jetzt erstmal grundsätzlich so, dass wir haben wirklich auch Kunden, einige Kunden, deren zentrale Marketingsäule waren die Messen. Und die brechen jetzt einfach alle weg. Da haben Unternehmen über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte Kompetenzen aufgebaut. Mhm. Die investieren Monate an Arbeitszeit auf diese eine Messe hin. Und die bricht dann weg. Ja, das ist dann erstmal richtig bitter. Und jetzt ist die Frage, kann ich das jetzt im Eiltempo mal eben mir Online-Marketing-Kanäle aufbauen? Ich weiß nicht, ob das im Eiltempo funktioniert. Manche Sachen kann man schnell aufsetzen, für manche Sachen braucht man mehr Zeit, können wir gleich auch noch mal im Detail besprechen. Aber so mal eben jetzt das Online-Marketing machen, man muss sich auch immer fragen, wie viel Zeit haben wir vorher in solche Messen investiert? Mhm. Und ich glaube nicht, dass es jetzt mit einem halben Tag getan ist und dann hat man ein komplettes Online-Marketing aufgesetzt. Dafür ist Online-Marketing auch schon zu weit. Ja. Dafür ist Online-Marketing hat sich auch schon sehr, sehr, ist schon sehr fortgeschritten. Ja, wir haben Unternehmen, die sind schon seit 15 Jahren digital komplett aufgestellt. Und da können wir jetzt gleich über verschiedene Maßnahmen mal reden, was möglich ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe dir recht, dass Online-Marketing sich niemals in einem halben Tag oder auch nicht in ein paar Tagen einfach mal schnell aufsetzen lässt. Aber nichtsdestotrotz sind viele Unternehmen jetzt natürlich in Zugzwang und müssen in einem, ja, ich sag mal, möglichen Eiltempo, so schnell wie halt eben möglich, umstellen. Was würdest du denn für einen zeitlichen Rahmen dafür abstecken?
Ja, wir können, ich finde es schwierig, jetzt einen zeitlichen Rahmen zu nennen. Wir können mal über verschiedene Maßnahmen reden, die kurzfristig funktionieren, relativ kurzfristig und Dinge, die eher mittel- bis langfristig funktionieren. Mhm. Und was man jetzt halt schon sieht, finde ich, ist, dass viele versuchen, ihre Messen virtuell abzubilden. Dass sie halt viel mit Videos oder Animationen auf die Webseite stellen. Und das ist auch schon mal, finde ich, ein super Ansatz, besseren und interessanteren Content auf die Webseite zu bekommen. Ja, wirklich an den Inhalten auf der Webseite zu arbeiten, das finde ich ist erstmal der erste Schritt. Weil mein Credo ist immer, wenn ich mit einem Vertrieb spreche, ja, dann merke ich, dass da unglaublich viel Feinsinn, Gespür für die Kunden ist, dass die genau wissen, welche Fragen die Kunden stellen, welche Probleme die Kunden haben. Und dann guckt man auf die Webseite und dann sind da halt nur ein paar Bullet Points. Ja, und das ist zu wenig. Wenn die Qualität, die man im echten Gespräch hat, die Qualität, die man im Vertrieb hat, im Marketing, in den echten Kundenkontakten, die muss man auch auf die Webseite bekommen. Und das ist richtig Arbeit am Content. So, und die Basis sozusagen. Das Problem ist natürlich, dann hat man das alles auf der Webseite, haben wir noch keine Besucher. Ja. Und dann ist die Frage, wie bekomme ich jetzt die Besucher? Und da gibt es einen kurzfristigen Weg und einen langfristigen Weg.
Was sind das?
Der kurzfristige Weg ist, dass ich ganz klassisch Ads schalte. Jetzt würde ich sagen, nicht eine klassische Display-Ad bei einem Publisher, dass ich jetzt sage, ich streue jetzt quasi ganz breit, sondern zum Beispiel über Google Ads, ja, dass ich auf bestimmte Kernbegriffe Anzeigen schalte. Man kann auch überlegen, ob man auf Social-Plattformen Ads schaltet. LinkedIn beispielsweise ist wahnsinnig interessant. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie ich relativ kurzfristig Besucher auf meine Webseite bekomme. Das hat allerdings auch seinen Preis. Also Google Ads und auch LinkedIn insbesondere ist nicht gerade günstig. Ja, da muss man schon auch gucken, dass man entsprechende Werbebudgets hat und halt auch jemanden, der wirklich eine Kampagne professionell aufsetzt. Das sind die kurzfristigen Dinge. Und dann die mittel- bis langfristigen Themen sind, wie bekomme ich eine organische Reichweite, also nicht, wo ich ein Werbebudget in eine Plattform reinpumpe, sondern wie bekomme ich, ich will jetzt nicht sagen kostenlos, ja, aber eben auf einem unbezahlten Weg eine Reichweite. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich investiere in Suchmaschinenoptimierung, das heißt, dass ich zu den Begriffen vorne stehe, die meine Kunden eingeben. In eine Suchmaschine. Ja, und das ist ein eigenes Feld. Das ist auch das, wo wir auch im Kern arbeiten. Also Google Ads ist das eine und Suchmaschinenoptimierung ist das andere Feld. Ich kann aber auch eine organische Reichweite mir über Social Media aufbauen. Also über LinkedIn. LinkedIn ist ja Facebook for Business. Ja, das sind ganz viele Kontakte, berufliche relevante Kontakte sind auch auf LinkedIn aktiv. Und das entwickelt sich immer mehr zu einem Social Network. Und auch da kann ich mich dann fragen, was für interessante Inhalte teile ich auf LinkedIn? Und wir sind selber auch mit unserem Podcast aktiv, auch auf LinkedIn aktiv und haben da eine Community. Und dann sieht man halt schon, dass man halt auch auf dem Wege mal mit einem guten Post schnell mehrere tausend Leute erreicht. Und das ist auch schon eine ganz schöne Zahl. Ja, also viele machen ja auch, sind auf Messen und sagen danach, ja, so und so viele 100 oder 1000 Menschen waren bei uns am Stand. Und das kann man sich auch letzten Endes sowas digital aufbauen. So, und das sind so Möglichkeiten, Maßnahmen, in die man jetzt reingehen kann. Ob man da jetzt direkt morgen die ersten Besucher hat und auch vor allem die ersten Aufträge, das weiß ich jetzt nicht.
Ehrlich?
Aber grundsätzlich, meine Hoffnung ist, dass jetzt viele Unternehmen das verstehen, erkennen, ernsthaft da reingehen und im nächsten Jahr finden die Messen wieder statt. Und dann ist man aber viel stärker aufgestellt. Ja, dann hat man digitale Kanäle für sich erschlossen und hat noch diesen klassischen Messekanal. Und ist einfach, man steht viel stabiler. Und das wäre mein Wunsch. Zum einen, dass möglichst viele Unternehmen jetzt wirklich gut aus der Krise rauskommen und dass sie danach das zum Anlass nehmen, um wirklich auch ihre Digitalstrategie klar zu haben.
Definitiv. Jetzt haben wir ja einige Strategien besprochen. Für wen ist denn jetzt welcher Kanal oder auch welche Strategie am geeignetsten? Also viele werden jetzt vor den Maßnahmen stehen und sich fragen, so, und womit sollen wir jetzt anfangen?
Ja, das eine ist eben, ich finde, ich habe es noch versucht, überschaubar zu halten. Also man kann auch noch viel mehr machen, ja?
Aber ja, definitiv.
Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben einen, oder es gibt Kunden, die haben jetzt, da sind die Messen ausgefallen und die machen jetzt Google Ads in Kombination mit Webinaren. Ja, und versuchen halt über Webinare die Leute zu erreichen. Und das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass sie dann ihre Suchmaschinenoptimierung angehen. Und der dritte Schritt ist, dass sie verstehen, dass LinkedIn eine Plattform ist, wo sie ja zu Corporate Influencern werden können innerhalb ihrer Branche und sich auch da dann eine Content-Strategie entwickeln. Ja, und so hat man sozusagen einen Dreischritt und versucht, kurzfristig was zu erreichen und dann aber Stück für Stück die Themen anzugehen.
So wie das jetzt klingt, ist das Unternehmen da schon in allen drei Schritten involviert oder ist es nur die Strategie bislang?
Ja, also wir haben tatsächlich Unternehmen, die sind querbeet. Ja, manche sind noch ganz am Anfang, andere haben schon ganz viel. Ja, und dann muss man halt, finde ich, deswegen fällt es mir schwer, da jetzt so eine Pauschalantwort zu geben, weil wenn du ein Unternehmen bist, das schon eine SEO-Strategie hat, was soll ich dann, dann macht man natürlich was anderes. Ja, wenn du, gleichzeitig sehen wir halt Unternehmen, die sind noch komplett am Anfang. Auch das ist einfach noch ganz normal und ganz üblich, dass Unternehmen auch 2020 noch sagen, bisher haben wir uns um unsere Webseite noch wenig gekümmert. Oft sind ja auch, muss man sagen, das sind ja auch, oft fehlt es auch schlicht an Personal. Ja, wie viel einsame Marketingleiter gibt es, die dann auch noch nebenher die Webseite machen müssen? Oder es gibt irgendwie ein paar Online- oder Marketingfachkräfte, die sich dann um alle Kanäle kümmern müssen. Da ist auch echt, das ist auch natürlich noch für ein zusätzliches Problem, dass man mit sehr wenig Personal jetzt sehr schnell was auf die Beine stellen muss. Und finde ich, auf der einen Seite geht es darum, vielleicht mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, aber ich will jetzt auch nicht so Eigenwerbung für uns machen. Es gibt ganz viele da draußen, die sind gut. Und man braucht auch da, finde ich, mittelfristig echt auch gutes eigenes Personal. Also dann zu sagen, wir brauchen einen Content-Marketing-Manager, bei dem laufen die Fäden zusammen, oder wir brauchen eine eigene Abteilung, die sich um das Thema SEO, Search und Ads kümmert. Mhm. Also das sind alles Entwicklungen, die wird es jetzt definitiv auch geben.
Die gibt es ja immer schon, aber jetzt natürlich als Katalysator durch diese Krise, denke ich mal. Ja. Auf jeden Fall.
Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich auch wichtig finde, das ist, seine Erfolge auch zu monitoren. Das, finde ich, ist ja ein großer Vorteil im Online-Marketing. Mhm. Ich kann meine Erfolge messen. Ich kann sehen, ob ich im Ranking nach vorne komme. Ich kann sehen, ob ich mehr Besucher habe. Ich kann sehen, aus wie vielen Besuchern entstehen wie viele Kontaktanfragen. Also man kann wirklich im Online-Marketing viel messen, wenn man eine entsprechende Web-Analyse aufgesetzt hat und da auch für sich, ja, nicht, es geht jetzt nicht darum, also manche werden erschlagen in unverständlichen Reportings. Mhm. Wir versuchen immer eher im persönlichen Gespräch die Kernkennziffern sozusagen herauszuarbeiten und zu sagen, das ist das, worauf es ankommt. Ja? Und Beispiel, wie viel kostet mich ein Lead? Ja, das sind auch Zahlen, die sind sehr spannend. Die kann man später auch gegen klassische Maßnahmen gegenstellen. Und diese Messbarkeit ist ein unglaublicher Vorteil vom Online-Marketing. Und auch das kommt eigentlich jeder Führungskraft aus dem Marketing auch entgegen, dass sie auch klar belegen kann, was es bringt.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben die Unternehmen auch noch ganz schön viel Arbeit vor sich und ihr vermutlich jetzt auch.
Ja, also es ist, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt keine Bäckerei habe oder keinen Gastronomiebetrieb. Ich habe auch Bekannte, die sind, sage ich mal, in diesen klassischen Branchen und die haben wirklich schlaflose Nächte. Muss ich sagen, da geht es uns noch gut.
Ja.
Aber auch da finde ich, wir haben viele, die wollten das auch im Januar angehen oder haben sich im Februar gemeldet und nicht erst jetzt seit der Corona-Krise. Aber klar, jetzt wird sozusagen das Thema wird größer und spannender für alle.
Definitiv. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende des Gesprächs angelangt. Welche drei Ressourcen haben dich denn auf deinem Weg jetzt dahin, wo du heute stehst und zu dem ganzen Wissen, das du heute hast, auch über Online-Marketing und so weiter, inspiriert? Also seien es jetzt Websites, YouTube-Channels, andere Podcasts, Meetup-Gruppen, Menschen oder auch Orte?
Ja, das ist auch ein großes Feld, ein weites Feld.
Ja.
Ich sag mal so, viele hacken ja auf dem Journalismus rum und ich muss sagen, ich bin ein großer Journalismus-Fan. Man kann ich finde, jeder sollte mindestens eine ordentliche Wochenzeitung lesen. Ob das jetzt die Zeit, der Spiegel oder sonst was ist, ja, das kann sich jeder selbst aussuchen. Aber einfach größer auch zu sehen, was passiert im kulturellen Bereich, in der Außenpolitik, ein größerer Blick, den finde ich super, super wichtig. Und ich bin und bleibe ein großer Journalismus-Fan, höre jeden Morgen Deutschlandfunk. Und das ist so die generelle Bildung. Darüber ziehe ich auch wahnsinnig viel Inspiration. Mhm. Ich lese das Art-Magazin, ja, und denke mir, ja Mensch, da ist eine Künstlerin aus der Weimarer Republik und die inspiriert mich jetzt morgens, was anders zu machen. Und ich hole auch persönlich viel meiner Ideen aus ganz anderen Bereichen. Mhm. Was die berufliche Weiterbildung angeht, bin ich ein großer Fan von Fachpodcasts. Und auch da sich 2, 3 Podcasts rauspicken und da eintauchen. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, auch teilweise erfahrene Führungskräfte, aber auch welche, die sind Anfang 20 und die fressen die Folgen weg. Ja, die schreiben mir dann, ich habe jetzt 80 Folgen gehört. Ja, und ich denke mir, wow, was? So, weil die wollen viel wissen und wollen es verstehen. Und sich da über Podcasts was zu holen, über Lernprogramme was sich zu holen, das sind ja auch Themen, die jetzt gerade viel entstehen. Ich glaube, da kann man wahnsinnig, weiterkommen, weil das ist im Online-Marketing auf jeden Fall so, was heute gilt. Ob das nächstes Jahr noch so ist, das weiß man nicht. Es entwickelt sich so schnell, Plattformen entwickeln sich unglaublich weiter. Das strategische Wissen bleibt, aber auch alleine bei der Suchmaschinenoptimierung, wie viele Änderungen so eine Plattform wie Google durchführt und dann halt da dabei zu bleiben, das braucht man einfach. Man kann nicht einmal was lernen und dann war es das. Ich bin selber auch Dozent an der TH Köln, habe da junge Online-Redakteure, die ich im Content-Marketing unterrichte und denen sage ich auch mal, ihr ganzes Plattformwissen, das ist in 3 Jahren sowieso wieder veraltet. Ja. Sie können jetzt lernen, wie sie, welche Kampagnen oder welcher Content auf Instagram gut läuft, aber ob es Instagram in 3 Jahren noch gibt, das wissen sie nicht. Und das sorgt dann immer für ein bisschen Enttäuschung oder Frust. Ja, das heißt, alles, was wir jetzt lernen, das ist jetzt vergangen wieder oder wie? Nee, es ist die Basis, auf der man dann weiterarbeitet und schlauer wird.
Das strategische Denken dahinter ändert sich ja nicht so viel.
Das ändert sich nicht, genau. In Zielgruppendenken, in Messages-Denken, Positionierung, all diese Themen, das ist Basic, das ist Handwerk und das wendet man immer wieder an auf die verschiedenen Plattformen.
Danke. Jetzt sind wir jetzt schon tatsächlich auch am Ende angelangt. Gibt es denn noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du an der Stelle noch loswerden möchtest? Oder auch irgendwas, was du noch promoten möchtest?
Ja, also wer sich für Online-Marketing-Themen interessiert oder auch Suchmaschinenoptimierung, der kann gerne mal bei uns in den Content-Performance-Podcast reinhören. Mhm. Also ich sage immer, wir sind zu zweit. Das ist immer so ein Ping-Pong-Gespräch, eine halbe Stunde pro Folge. Und Wir haben Anspruch, aber wir sind kein Nerd-Podcast. Ja, also bei uns kann man auch hören, wenn man keine Ahnung von Technik hat. Das ist uns immer super wichtig. Und da gerne mal reinhören. Und ansonsten kann man sich auch gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen. Am besten mit einer kurzen Nachricht, dann weiß ich Bescheid. Freue ich mich auch immer. Auf LinkedIn teilen wir viel Insights aus unserem Podcast oder auch Gedanken oder auch Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Und auch da entstehen echt immer viele spannende Diskussionen.
Ja, vielen, vielen Dank, Benjamin, für dieses tolle Gespräch und die Einblicke auch in deine Arbeitsweise und in die Erfahrungen, die du jetzt auch in der Umstellung von Messen auf Online-Marketing gemacht hast.
Ja, danke schön für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, Christine.
Danke.
Das war die heutige Folge des WorkNew Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den WorkNew Podcast und sei in 2 Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.